Zwischen Champagner
und Lebenskrisen.
Der Podcast
über den Sinn
und den Unsinn des Lebens.
Mit Jule
und Nele.
Bei uns geht's um alles und nichts.
Rosa Wolken und Zuckerwatte.
Und um große und kleine Gefühle. Moin moin, liebe Jule.
Servus Nele und grüßt euch da draußen.
Herzlich willkommen zu Folge 14.
Und vielen Dank für die ganzen Nachrichten letzte Woche. Mich freut sehr, dass euch dieses Gepolter im Hintergrund nicht gestört, sondern eher, dass ihr das alle toll fandet.
Das auch. Aber ich hatte das Gefühl, es fanden einige auch das Thema ganz schön. Ja. Das hat mich auch gefreut. Also die Nachrichten, die ich bekommen hatte, waren auch sehr positiv und das war richtig schön. Und da denkt man auch mal so, oh ja, dafür machen wir das gerne. Mhm. Und das freut uns immer total. Also überschüttet uns mit Feedback. Wir freuen uns da voll drüber.
Das war wirklich schön. Also das hat wohl viele Menschen mitgenommen, das Thema. So soll es ja am Ende auch sein. Es soll ja zum Nachdenken anregen und zum Mitreden. Und das war perfekt eigentlich.
Wiedergefunden.
Ja, das war richtig schön. Und ich habe noch im Nachhinein gedacht, ne, oh, wie konnte das passieren? Wir hatten im Vorfeld irgendwie ja schon darüber gesprochen, dass ja das Buch Unshame von Luisa Dellert erscheinen soll. Und ich hatte dir das auch, glaube ich, vorher schon mal geschickt, dass das kommt. Und dann habe ich das irgendwie wieder vergessen. Und dann ist mir nach der Aufnahme aufgefallen, ach Mensch, das ist ja jetzt erschienen. Und habe einen Tag nach der Aufnahme angefangen, das zu hören. Also ich bin ja immer so eine Hörbuchmaus. Das Buch Unshame war ja vorher schon immer da bei uns. Auf jeden Fall habe ich das als Hörbuch gehört, direkt den Tag nach unserer Aufnahme. Und ich habe es direkt durchgesuchtet. Ich habe das irgendwie den kompletten Tag gehört, bei egal, was ich gemacht habe. Ich war dann unterwegs und ich war noch im Fitnessstudio und habe das gehört und hatte da irgendwie total Spaß und habe immer weiter gehört und abends noch. Und ich habe mich so abgeholt gefühlt. Das war so schön, was sie alles dann nochmal geschrieben hat. Und es war ganz lustig. Ganz, ganz viele Sachen von dem, worüber wir uns auch unterhalten haben, von uns aus, waren halt auch schon in diesem Buch mit drin. Und ich habe gedacht, oh ja, ach, guck mal, und ja, und das hatten wir und das hatten wir auch. Und das war nochmal so cool, dann auch von der Seite diese Bestätigungen bekommen zu haben. Und ich bin wirklich total angetan gewesen von dem Buch. Deswegen auch nochmal eine totale Empfehlung. Ich hatte es für die letzte Folge zwar auch schon in die Shownotes gepackt, aber mich hat das irgendwie so mitgenommen und auch dieses ganze Thema, warum diese Industrie uns Frauen immer einreden will, was es für Ideale gibt, weil man uns natürlich dann immer super Sachen verkaufen kann. Es werden ja ständig neue Problemzonen erfunden, damit man auch schön Mittel dagegen verkaufen kann. Und das ist nämlich wirklich so ein Trick. Das ist mir auch mal aufgefallen, das machen ja viele Unternehmen. Die müssen erstmal ein Problem schaffen, wo man hinterher dann direkt eine Lösung zu verkaufen kann. Mhm. Super, super spannend. Also nochmal eine absolute Empfehlung. Ja, hat mich sehr gut abgeholt.
Ich bin ja momentan nicht so die Leseratte, die ich gerne wäre, aber vielleicht wäre das Hörbuch dann doch mal was für mich.
Ich fand's gut, dadurch, dass ich es vorher ja auch nicht gelesen habe. Die Sprecherin macht das, fand ich jetzt auch ganz gut. Mal gucken.
Zwischen Fischbrötchen und Leberkäse.
Ja, Ladies.
Wie ist es dir ergangen?
Ah, ich hatte eine ganz tolle Woche zu Hause in meinem Bett. Es ist super. Freue mich. Sowas mag ich ja total gerne. Nämlich hat es umgehauen. Kind ist mir am Montag mehr oder weniger krank in die Arme gefallen und ich dachte eigentlich, dass ich es überstanden habe, bis dann Mittwoch kam, an dem ich meinen Termin hatte, wo ich eigentlich meine Fahrerlaubnis wiederkriegen sollte. Ja, blöd.
Nein!
Die Werte waren dementsprechend wieder schlecht. Jetzt muss ich, aber ich habe jetzt einen Termin für Ende des Monats gekriegt, also Daumen drücken.
Ich drücke super, super doll die Daumen. Jetzt schon.
Dankeschön.
Mann, ey. Also, und man kann auch Pech haben.
Ja, das ist jetzt das dritte Mal. Also bei den ersten beiden Malen dachte ich mir schon, dass die Werte echt zu schlecht dafür sind, weil ich selber gemerkt habe. Aber eigentlich geht's mir ja jetzt gut. Also ich habe das Gefühl, die Tabletten sind gut eingestellt. Ich habe keine Krise mehr in den Augen und so. Also das, was ja eigentlich das Problem war, ist weg. Aber natürlich, wenn ich an dem Tag oder in der Nacht eigentlich mehr auf dem Klo war als im Bett, dann sind die Sehtests natürlich nicht ganz so gut.
Ja, da ist der Tag ja auch eigentlich auch komplett gelaufen.
Ja. Na, und dann bin ich ja danach noch schön in den Regen gekommen. Also es war nicht Regen, sondern es war, als ob irgendeiner da oben einfach so einen Eimer auf die Welt ausgekippt hat. Also es war...
Und sie muss durch den Monsun.
Witzigerweise habe ich ja da die Rückspulhelden in dem Moment gehört, wo dann kam das Wasserpferd oder was es war. Und ich dachte mir, erst bin Hund. Ich heute. Der Wasserhund.
Der Hund.
Der bin ich heute. Ja, dann bin ich nach Hause gekommen und... Also mal ganz davon abgesehen, dass es mir magentechnisch schon nicht gut ging, habe ich dann auch gemerkt, okay, der Hals geht jetzt auch noch zu. Verdammt. Natürlich.
Natürlich.
Machen wir.
Wäre ja auch langweilig.
Hause. Ja. Aber sonst war es echt schön. Also Trash-TV hat mir, ich bin wieder auf dem neuesten Stand, würde ich mal sagen.
Sehr schön. Und ja, du hast mich ja auch ein bisschen angesteckt. Ja, ich war tatsächlich ein bisschen unterwegs. Ich war, hey, schon wieder auf einer Hochzeit. Nein, es war aber schön. Also, das war wirklich jetzt noch wieder so eine ganz klassische Hochzeit mit allem drum und dran, aber auch richtig schön. Es gab erst so eine freie Trauung in einer Scheune da, das hatten die sich gewünscht. Das war richtig süß. Aber ich muss gestehen, es hat auch einfach lange gedauert. Ne? Also die Trauung, die war so lang. Dann mussten wir auch alle noch so einen Fußball unterschreiben. Das hatte sich die Traurednerin, glaube ich, überlegt, weil die sich auch über das Fußballspielen kennengelernt haben. Also er spielt Fußball, sie interessiert sich einfach nur total für Fußball auch. Und ja, dann mussten alle Gäste, die da waren, auf diesen Ball unterschreiben. Und irgendwie hat das alles so lange gedauert. Und ich habe nur immer irgendwann auf die Uhr geguckt. Und boah, ich, wie gesagt, es ist ja alles schön irgendwie, aber irgendwann einfach auch lang. Mhm. Dann ging es zur Feier rüber und überlege ich gerade, die haben auch sehr, sehr, sehr viel klassische Sachen gemacht, was man halt so macht. Ne? Wobei, super lustige Fotos. Also ich war zwischendurch kurz draußen, als sie noch am Fotos machen waren. Da haben irgendwie diverse Jungs die Hände so zusammen gemacht. Die standen in so einer Doppelreihe, die Hände in der Mitte. Und der Bräutigam lag da drauf. Und dann haben die den hochgeschmissen. Und ich stand so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Der flog auch richtig hoch. Aber nein, es war so herzlich, das war so toll. Du hast einfach diese Liebe so krass mitgekriegt. Das war irgendwie Wahnsinn. Und natürlich, die sind jetzt noch nicht so mega lange zusammen gewesen und auch noch relativ jung. Und eigentlich bin ich da ja immer sehr skeptisch bei sowas.
Okay.
Ne? Aber wenn du die so gesehen hast, ne, und auch mit den Familien, und ich kenne die ja auch nur eben schon ein bisschen länger und sehe auch so, wie die miteinander umgehen und auch, wie er über sie redet, wenn sie nicht da ist zum Beispiel.
Okay.
Oder, keine Ahnung, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, dass er tatsächlich auch alleine zum Stall fährt, um sich ein bisschen um ihr Pferd zu kümmern, wenn sie das irgendwie gerade nicht kann. Das ist so die krasseste Green Flag überhaupt, finde ich, weil er auch sagte, das kann er ja wohl machen. Sie kommt immer mit zu seinen Fußballspielen und dann kann er ja wohl mal mit zum Stall kommen. Und ja. Und das ist für ihn so selbstverständlich dann. Das war irgendwie total cool. Und das ist auch so ein Typ, als ich den das erste Mal gesehen habe, ich hoffe, mein Kind findet irgendwann auch so jemanden. Nee, aber also deswegen, das alles so mitzubekommen und dann auch, ne, wie die Familien dann erzählt haben, das war richtig schön. Und dann gab es, ich muss mich überlegen, ganz normal reden. Also es haben, der Trauzeuge hat eine Rede gehalten, die Trauzeugin hat eine Rede gehalten, der Bräutigamsvater hat eine Rede gehalten und die Brautmutter.
Mhm.
Und dann gab es Essen. Und weil die sich überlegt hatten, damit alles nicht so lange nach hinten raus dauert, gab es danach auch schon die Torte.
Sehr gut.
Und wir konnten alle schon nicht mehr, wir waren so voll gefressen. Und dann noch die Torte. Und ich überlege gerade, nee, dann ging das auch mit dem Ehrentanz los. Ja, dann haben wir irgendwie alle getanzt. Dann gab es irgendwann natürlich klassisch Brautstrauß werfen.
Mhm.
Dann haben die, ach, dieses Strumpfband musste er dann mit den Zähnen rausangeln und er hat dann auch das Strumpfband einfach geworfen und den haben die Jungs dann gefangen. Aber wie die das gemacht haben.
Heißt das, dass dann der Junge, der gefangen hat, der nächste Bräutigam wird?
Das weiß ich tatsächlich nicht genau, was die okay. da, das habe ich akustisch nicht mitbekommen, was die jetzt gesagt haben, was damit passiert, aber es war einfach lustig. Vor allem habe ich jetzt schon wieder vergessen, was er gesagt hat. Ich glaube, die Hosen haben Pause.
Okay.
Und die Männer standen halt, also die unverheirateten Männer standen dann alle um ihn rum und dann kam Hosenpause oder sowas.
Die haben, sich nicht
haben die Hose alle auf. Die Hosen runter, alle die Hosen runter. Und du ahnst es nicht. Also das habe ich auch noch nicht gesehen. Da war dann einer, der hatte so Klipse am Hemd, die dann so unten am Bein so drumrum so festgebunden waren an den Beinen. Und ich habe mich totgelacht und die Freundin von dem, die ist fast im Boden versunken, dass der diese Dinger anhatte. Aber ja, das ist eigentlich, habe ich drüber gedacht, eigentlich ist das ganz cool, weil das hält das Hemd dann in der Hose. Ja, why not? Konnte ja keiner ahnen, dass mit mal da irgendwelche Hosen fallen. Wie gesagt, das kannte ich auch noch nicht. Und dann gab es noch, ich glaube um 12 rum, auch nochmal so einen Schleiertanz. Also das war dann tatsächlich so, dass es einfach so ein Riesenstück Tüll. Das war auch tatsächlich schon so ein bisschen eingeschnitten, dann über den war und wenn die Musik aufhört, dann darf jeder dran reißen und ich glaube, die Person, die das längste Stück hatte, die sollte dann irgendwas machen, was jetzt aber wirklich, habe ich dann auch nicht mitbekommen. Ich habe so ein kleines Ministückchen so als Andenken, habe ich gedacht, das ist schön, das hänge ich mir hin und dann weiß ich immer, ach Mensch, das war von deren Hochzeit.
Fame, Scham und Fremdschämen. Jetzt musst du uns noch mal mitnehmen. Die Hochzeit war ja am Samstag, ne?
Ja.
Am 4. Juli.
Ja, genau.
Warst du, also du hast ja gesagt, es war ein Stall. War es vielleicht eher eine Mehrzweckhalle und war es der Madison Square Garden? Und möchtest du uns erzählen, dass du bei Taylor Swift auf der Hochzeit warst?
Taylor Swift hat geheiratet?
Ja.
Ach, deswegen kamen die mir so bekannt vor. Taylor Swift hat im Madison Square Garden geheiratet?
Ja, aber da muss ich auch ganz ehrlich sagen, also ich könnte mich ja drüber aufregen, weil alle Reporter so, warum macht sie das denn? Und warum schirmt sie denn alles ab? Und was soll denn das? Soll sie doch auf ihrem Landsitz heiraten? Auf dem Landsitz kannst du mit einer Drohne einfach drüber fliegen und gucken, wie die Hochzeitsgesellschaft aussieht. Und sie hat halt wirklich komplett alles abgehängt. Und ich, hey, die Leute sind ausgerastet. Wieso postet sie nicht ihr Kleid? Und wieso darf da keiner was posten? Ich denke mir, Alter, es ist einfach ihre Hochzeit.
Ja.
Sie möchte es einfach privat haben. Sie gibt ein Schweinegeld dafür aus, dass keiner sieht, wie sie aussieht. Dass keiner sieht, wie ihre Hochzeit ist. Dass keiner irgendwas sieht. Und ihre Fans, die eigentlich... Also ich weiß nicht, wenn das jetzt irgendwelche Hater wären, die mich nicht interessieren, aber ihre eigenen Fans schreiben ihr, poste gefälligst ein Bild, weil wir wollen auch wissen, wie du ausgesehen hast. Mit welchem Recht, Leute?
Ja.
Also gerade als Fan sollte ich doch so viel Respekt vor meinem Künstler haben, dass ich sage, hey, wenn du das nicht möchtest, voll okay, dann mach das. Ich hätte mich gefreut, aber und ich finde es schade, aber das ist dein Leben.
Ja, aber es ist krass, ne, wie übergriffig die Leute dann auch werden, weil das ja quasi ihr, also weil sie, die haben wirklich das Gefühl, dass sie ein Recht darauf haben.
Ja.
Boah, heftig.
Ja, dann haben sie KI-Bilder davon erstellt, wie sie dann aussehen könnte. Und ich dachte mir wirklich, also okay, ich bin ja auch so eine Gossip-Queen und ich habe mir auch, also wie sie das alles da verhängt haben, habe ich mir natürlich bei RTL exklusiv angeguckt. Und natürlich auch die ganzen Wochenendreportagen und so. Natürlich habe ich mir das auch alles angeguckt. Aber wie gesagt, dass dann Reporter da vorne stehen und sagen, wir verstehen gar nicht, warum sie das macht. Und ich denke mir, hey, da brauche ich keine 3 Gehirnzellen zu, um das zu verstehen. Weil ich würde das auch nicht wollen, dass alles, was ich tue, jeder Winkelzug super öffentlich ist. Ja, sie ist eine Sängerin und ja, er ist ein Footballstar. Deswegen musste ich so lachen wegen Fußball.
Stimmt.
Natürlich haben die ein öffentliches Leben. Aber nur, weil ich ein Sportler und eine Sängerin bin, heißt es nicht, dass ich mein ganzes Privatleben auch mit nach draußen tragen muss. Und jetzt haben sie eh ihren Podcast, wo sie miteinander reden. Dann nimm doch das und lass dir das doch da erzählen. Oder wenn sie irgendwann sagt, hey, jetzt habe ich Bock, jetzt poste ich ein Bild, dann freue ich mich darüber, aber halt nicht auf diese Art. Also ich habe da jegliches Verständnis für und ich finde es eigentlich traurig, dass sie dazu gezwungen ist, in einer Mehrzweckhalle zu heiraten, mit dem Motto Gartenparty und dass da Tonnen an Blumen und sowas reingekarrt worden sind, damit sie sich das irgendwie schön machen, statt dass ich Fans habe, die dafür Verständnis haben, dass ich sage, ich möchte das einfach nicht öffentlich.
Ja, glaube ich sofort, aber das ist ja so ein generelles Ding, dass viele Leute das Gefühl haben, ja, nur weil jemand in der Öffentlichkeit steht, habe ich das Recht darauf, eben alles mitzubekommen. Mhm. Und liegt vielleicht auch daran, dass heutzutage, ja, natürlich viele prominente Menschen einfach viel öffentlicher sind, weil sie einfach mehr Privates teilen, ne, durch Instagram etc., ist es natürlich noch mal was anderes, wenn du überlegst, was es früher für ein Highlight war, wenn irgendein Star mal eine Home-Story gemacht hat. Mhm. Das hat dann alle gefreut, aber da ist, glaube ich, niemand auf die Idee gekommen, dass wir es müssen. Aber gerade dieses Thema Hochzeiten, das war doch schon immer so, dass da dann sich Paparazzi eingeschlichen haben und irgendwo heimlich und was weiß ich wo geheiratet wurde. Ich glaube, George Clooney, das war doch auch so, dass die da alle irgendwie voll hinterher waren oder so. Mhm. Und ja, also das ist ja jetzt in dem Sinne nichts Neues. Und ja, gerade wenn du jemanden wie Taylor Swift jetzt hast, also guck mal, ich hab's noch nicht mal mitgekriegt.
Ich muss am 4. Juli ein paar Mal dran denken, auch dann als du Fotos geschickt hast, dachte ich mir, so sieht's also gerade im Madison Square Garden aus.
Ja, ich bin heimlich ein bisschen weiter geflogen. Ich hab's nur niemandem erzählt. Mist, jetzt ist es rausgekommen. Ich war bei Taylor Swift auf der Hochzeit. Ja. Aber sie sah großartig aus, ja.
Erzähl uns doch mal, wie war denn das Kleid?
Ja, schön. Also mir hat besonders gut gefallen, dass es nicht so ausladend war. Das heißt, die Braut konnte echt gut tanzen damit dann auch noch. Und es ist nicht ständig jeder draufgetreten. Das hatte ich bei anderen Hochzeiten auch schon so, dass das Kleid einfach so monströs war, dass gefühlt jeder Gast mindestens einmal draufgetreten ist.
Eine kurze Reise in dein VIP-Leben.
Ja. Dann kriegst du uns alle mit auf die Reise. Oh Mann, und ich wollte doch niemandem erzählen.
Meine beste Freundin Taylor Swift und ich.
Ja, verdammt. Und ich habe das, und ich habe mir so Mühe gegeben, das zu beschreiben. Und habe dann aus Football auch noch Fußball gemacht.
Aber als du gesagt hast, der Trauzeuge hat dann musste ich sofort an Adam Sandler denken. Nee, das war der Trauredner, der Trauzeuge war der Bruder, aber egal. Ja.
Ja.
Da wusste ich Bescheid. Nein, Quatsch.
Grüße aus dem Kaninchenbau.
Übrigens gibt es auch noch andere Frauen, die in ihrem ganzen Leben nichts anderes zu tun zu haben, als zu warten, dass der richtige Mann kommt und sie rettet. Mhm. Kennst du da welche von? Wie bitte?
Eine sitzt hier vom Mikro.
Ach Quatsch.
Nein. Ich habe es mit Schlafen versucht. Ich habe in Äpfel gebissen. Hat nicht geklappt. Jetzt versuche ich selbstständig zu sein. Ja, aber natürlich. Das Disney-Prinzessin ist ja, das ist ja voll mein Thema. Das ist ja genau alles, was ich haben wollte als Kind und was ich auch jetzt immer noch schön finde. Also den Aspekt, dass irgendwann doch mal einer hier angeritten kommt und sagt, ich träume lang schon von der wahren Liebe, Kuss, und mich damit meint, natürlich gehe ich damit. Gar kein Problem.
Ach ja, wobei das ja auch gar nicht auf alle Disney-Prinzessinnen zutrifft.
Richtig.
Ich finde, dass das ja eigentlich so ein tolles Thema ist und das passt ja auch super zu uns. Wir haben das ja, glaube ich, schon seit Folge 1 im Hinterkopf, deswegen gesagt, wir müssen über Disney-Prinzessinnen sprechen. Und vor allem, dann komme ich wieder mit dem Thema, wie emanzipiert sind die denn überhaupt? Und was für ein Rollenbild zeigen die uns? Und wie hat sich das verändert und so? Und dann habe ich gesagt, das ist ein Thema, wo wir wunderbar in einer Folge drüber sprechen können und haben uns dafür diese klassische 13 Heldinnen, Prinzessinnen rausgesucht. Die sind ja offiziell von Disney so ernannt worden. Die sind halt entweder ganz besondere Heldinnen, königliche Abstammung oder heiraten einen Prinzen. Da sind aber tatsächlich, nicht, dass ihr euch wundert, Anna und Elsa nicht mit drin. Die werden nochmal extra geführt, weil das dieses Frozen-Franchise ist, was nochmal anders vermarktet wird. Aber ich finde das jetzt persönlich nicht so schlimm. Also wenn wir noch Zeit haben, können wir über die beiden auch noch mal kurz sprechen. Aber was sind denn eigentlich die Kriterien für eben diesen offiziellen Status?
Oh, jetzt bin ich gespannt.
Ja, ja, nicht jede Hauptfigur in Disney-Filmen ist halt automatisch eine Prinzessin. Oder lustigerweise nicht jede Prinzessin, die irgendwo auftaucht, auch wenn das in den Filmen manchmal so ein bisschen auch auf die Schippe genommen wird. Ich weiß nicht, hast du Ralf Reichts geguckt?
Ja.
Genau, und in Teil 2
noch nicht.
Ah ja, okay, da wird nämlich, da gibt es eine richtig witzige Szene.
Aber die kenne ich.
Mit der Kleinen, genau, die ging ja auch voll rum, dass sie ja eben eigentlich alle Kriterien erfüllt, außer, dass sie in dem Film halt nicht der Hauptcharakter ist.
Mhm.
Das ist ja Ralf. Und deswegen gehört sie zum Beispiel offiziell nicht dazu. Aber das heißt, die müssen eine Hauptrolle in einem Disney- oder Pixar-Film haben. Sie müssen Menschen sein oder im Laufe der Geschichte eben zu einem Menschen werden. Und sie stammen aus einem Originalfilm und nicht aus einer Fortsetzung.
Mhm.
Wichtig ist dann eben noch, dass sie entweder von Geburt an königlich sind, in eine Königsfamilie einheiraten oder hat man sich es dann leicht gemacht, eine wirklich herausragende, heldenhafte Tat vollbringen, um eben offiziell diesen Status zu bekommen. Und ich finde es mega, mega spannend, wie sich das im Laufe der Zeit auch geändert hat, wie auch dieses Frauenbild, dieses Rollenbild in Disney war. Und das ist mir nie so bewusst geworden und dass man das wirklich auch chronologisch zusammenfassen kann.
Mhm.
Und das fing ja, das ist so krass, wie lange das her ist, 1937 schon an, da ist ja schon Schneewittchen erschienen. Ha.
Ja.
Und man kann so, was das Frauenbild und so, ne, diese Geschichte angeht, kann man eigentlich ganz gut Schneewittchen, Cinderella und Aurora zusammenfassen. Cinderella kam 1950 raus und Dornröschen dann entsprechend 59.
Mhm.
Und das sind ja eigentlich so, ja, wirklich diese klassischen Prinzessinnen, die, ja, schlafend oder tot. Oder, ja, irgendwie.
Oder mit einem Glaspantoffel.
Oder einem Glaspantoffel. Nein, aber die sind ja generell so, dass sie wirklich auf diesen Prinzen warten, der sie rettet. Ja, also ja. Das Klassische, ich mag das, also das Damsel in Distress, sagt man ja mittlerweile. Also diese Jungfrau in Nöten.
Ja.
Die eben diesen starken Prinzen braucht, der sie rettet und das ist ja auch alles, was sie wollen. Wenn du überlegst, was die so singen auch, ne? Und wie sie dann jeweils diesen Prinzen das erste Mal irgendwo sehen. Und noch kann ich wissen, dass das ja dann der Prinz am Ende ist.
Ach. Na doch, Aurora wusste schon, sie hat ihn ja schon im Traum gesehen.
Ja, ach Gott, ja, im Traum. Nein, aber das war natürlich auch wieder so typisch, den Typ, in den sie sich verliebt. Und sie sagt noch, nein, ich kann den Prinzen nicht heiraten, ich habe mich verliebt. Und dann denkst du so, und er auch, nein, ich kann sie nicht heiraten, ich habe mich verliebt.
Aber ja. Dass ich immer noch den Papa wie unterm Tisch liegt und dann ein Bauernmädchen, Philipp, ein Bauernmädchen. Geil, und dann saufen sich die zwei Väter zu. Oh.
Aber frag nicht nach Sonnenschein. Ja. Wobei, das muss ich dich jetzt einmal fragen, ich habe das bei Aurora einfach nicht verstanden, warum sie mit den Feen in dieser Hütte sollte.
Die Malefiz wurde ja nicht eingeladen zur Geburt.
Ja, ja, deswegen ist mir schon klar. Aber
deswegen hat sie ja diesen bösen Fluch gekriegt, dass wenn sie sich an der Spinne sticht, dass sie dann sterben muss. Naja, und ihr wurde ja, also die haben ja dann alle Spindeln verbrannt und aber zu verhindern, also wenn sie halt bis zum 16. oder 18. Geburtstag, wenn das 16. sich dann nicht prophezeit hat, dann passiert es auch nicht mehr. Also danach kann sie sich dann stechen und dann ist alles okay.
Wer sagt denn das?
Ich glaube, das wird am Anfang
erklärt. Ich weiß es, ich habe die ganze Zeit noch gedacht, warum zum Henker machen die das und warum lassen sie sie dann aber vorher auch raus und erzählen ihr auch nicht, was das Problem ist. Manchmal denke ich, es wäre so einfach gewesen, hätte man auf gesunden Menschenverstand. Also,
wenn meine Eltern mir mit 13 oder so gesagt hätten, Jule, du darfst die Spinne nicht anfassen, weil sonst stirbst du, natürlich. Meine Eltern haben gesagt, fass nicht in eine Brotmaschine, rate, wer reingefasst hat. Ich habe eine schöne Narbe davon. Also ich wäre genau das dumme Kind gewesen, was es gemacht hätte. Also mich hätten sie auch mit den drei Feen da ins Bauernhaus reinstecken müssen.
Er hätte trotzdem nichts gebracht.
Ja.
Naja, also, wobei ich gestehen muss, Schneewittchen habe ich auch nur ganz schwer ertragen.
Oh, warum?
Wie oft war die böse Königin da? Und jedes Mal, hier erst mit dem Gürtel und dann, ich glaube, der Apfel war doch erst das dritte, oder
ja,
nicht?
Ja, aber das passiert ja nicht im Disney-Film. Im Disney-Film
nee, okay, das war, ach, ja.
Aber
okay.
Ja, Schneewittchen ist jetzt auch nicht so die hellste Kerze auf der Torte.
Nee,
aber
sie ist
halt
hübsch.
Nicht.
Ja, genau, toll, sie ist halt hübsch. Und sie kann toll putzen und kochen. Ja. Aber okay,
und
das, ja. Aber okay, das kann Cinderella aber auch. Die kann ganz toll putzen, ist ein ganz fleißiges Mädchen. Und sehr ganz bescheiden. Und deswegen wird sie am Ende belohnt. Mhm. Weil das fleißige kleine Frauchen nur auf den richtigen Mann warten muss, um dann ein ganz tolles Leben zu haben.
Am schlimmsten finde ich ja in dem klassischen Märchen von Aschenputtel, dass der Vater ja in dem klassischen Märchen mitmacht. Bei Disney ist er ja wenigstens gestorben. Und da ist die böse Stiefmutter mit den zwei Mädels da.
Ja.
Aber in dem klassischen Märchen macht der Vater ja mit. Der macht ja noch den Baum kaputt, der auf dem Grab von der Mutter gewachsen ist und sagt, ah ja, ist nur das Aschenputtel. Und das ist aber seine Tochter.
Das ist krass. Da habe ich mittlerweile so viele verschiedene Versionen von gehört, dass ich das schon gar nicht mehr weiß, wer jetzt wo wie da war.
Also das ist die Version, die ich kenne und als Kind dachte ich mir so, ja, ist halt anscheinend so, wenn man eine neue Frau hat, vielleicht, keine Ahnung. Aber jetzt so mit meinem Erwachsenenkopf denke ich mir so, Alter, ist deine Tochter und deine einzige Tochter. Ja. Wie kannst du nur so über sie reden und wie kannst du es zulassen, dass deine neue Frau die so behandelt? Aber ja.
Ich muss gestehen, ich fand das bei Schneewittchen auch eigentlich ganz schlimm. Also in dem Disney-Film ist es ja zum Glück nicht so krass, weil der Prinz sie ja vorher schon einmal sieht. Aber im Original, musst du dir auch immer überlegen, dann da sieht er sie das erste Mal, wo sie tot ist.
Ja.
Und er denkt sich, boah, oh mein Gott. So ist die wunderschön, die will ich haben. Die nehme ich jetzt mit nach Hause.
Und leicht Nekrophil, der Gute.
Ja, sorry, aber ich meine, da hat er sie wenigstens nicht geküsst. Das muss man doch mal lassen. Da ist ja wenigstens, waren die Zwerge so paddelig, haben sie fallen lassen. Deswegen ist der Apfel wieder raus. Okay, also ich muss gestehen, hätten die das anders gemischt, im Sinne von, er lernt sie da erst kennen und küsst sie dann.
Mhm.
Das hätte ich noch schwieriger gefunden. Ich bin froh, dass sie das dann so ein bisschen anders gelöst haben. Also A, dass er sie lebendig kennengelernt hat und B, okay, aber trotzdem ist sie ja tot, als er sie da küsst.
Ja, aber das war der Abschiedskuss. Er hat die ganze Zeit, seit er sie das erste Mal gesehen hat, auf den ersten Kuss gewartet. Und jetzt ist er halt gestorben, dann macht er es halt da noch schnell.
Ja, ist okay. Also das lasse ich noch so halb durchwinken.
Aber ich muss sagen, Schneewittchen war ja mein Highlight-Märchen, als ich ein Kind war, bis meine Tante mir dann Ariel gezeigt hat. Und das finde ich heute noch geil, dieser komplette Film reimt sich ja.
Welcher
ist ja von vorne bis hinten in Reimform.
Echt?
Mhm. Müsst ihr mal drauf achten. Da könnte ich heulen, wenn ich das angucke, weil das so perfekt ist.
Nee, da hast du mich jetzt gerade auf dem völlig falschen Fuß erwischt. Das ist mir nicht aufgefallen.
Und ich habe noch einen Funfact zu Schneewittchen.
Ja, bitte.
Der hat ja Walt Disney damals einen Oscar für gekriegt. Also eigentlich einen Oscar. Und die Leute, die halt die Oscars vergeben haben, einen großen gemacht und sieben kleine. Also hat eigentlich dafür 8 Oscars gekriegt.
Wie
das ist schon
cool.
Sehr süß. Ja.
Das ist richtig cool. Siehste, wir haben, ach so, nochmal eben dazu, wir sprechen jetzt nicht über die Realverfilmung.
Ja.
Weil die nochmal alles anders machen. Vielleicht machen wir, da machen wir vielleicht nochmal eine Extra-Folge zu, wie wir das finden.
Ja, muss ich sie angucken.
Ja, das stimmt. Na, dann lassen wir das.
Also die Realverfilmung, das, was ich bis jetzt gesehen habe, sind schon eher feministischer, aber da ist ja auch Malefiz nicht mehr so böse, sondern eigentlich gibt sie ja den wahre Liebe Kuss und Röschen und so. Aber da bin ich halt einfach raus. Also da bin ich wirklich so, macht mir meine klassischen Märchen nicht kaputt. Und ich muss leider auch sagen, nach Die Schöne und das Biest war ich, was Realverfilmung angeht, einfach raus.
Ja, also wie gesagt, wir sprechen hier jetzt nicht über die Realverfilmung, das wird einfach zu viel. Ich finde, wir machen wirklich diese klassischen Prinzessinnen und so, wie sie da eben auch gedacht waren. Weswegen wir jetzt auch zur nächsten Epoche kommen, weil wir mit Ariel, da ist sie, von 1989, Belle von 1991 und Jasmin von 92 schon eine andere Art von Prinzessin haben. Mhm. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Wir sind nicht mehr so extrem klassisch unterwegs. Wir haben wirklich, finde ich, deutlich mehr Charakter in den Mädels. Und sie sind halt auch so ein bisschen, ja, anders, ne? Nicht mehr so angepasst auf jeden Fall, ne? Also gerade Ariel, da wirst du ja, glaube ich, gleich richtig ausholen. Ariel widersetzt sich ihrem Vater. Ariel will mehr von der Welt, von dem Leben, als das, was ihr so vorherbestimmt ist. Sie sammelt ja auch die ganze Zeit schon Dinge von der Oberfläche und ist da schon voll hinterher. Und ja, wie gesagt, sie will einfach mehr als das Leben, was sie so hat. Ich meine, sie ist eine Prinzessin, ne?
Ja.
Aber trotzdem ist es irgendwie so, dass sie sagt, da, im Leben, da muss noch mehr sein. Und das finde ich tatsächlich unglaublich spannend.
Ja, das ist nämlich auch genau mein Punkt, weil Ariel oft mit den anderen Prinzessinnen so in einen Topf geworfen wird, was eben angeht, ja, jetzt hat sie ihre Familie wegen dem Mann aufgegeben und ihre ganze Welt wegen dem Mann aufgegeben und ich verstehe das nicht und bla bla. Und genau das ist aber mein Punkt. Ariel wollte immer ein Mensch sein. Ja. Es war nie der Punkt, dass sie sich in dem Meer wohlgefühlt hat oder das toll fand. Sie hat immer was gesammelt. Sie war lieber oben an Land und hat sich da beraten lassen, was denn jetzt der Dingelhopper ist und das Narvblatt, statt unten bei ihrer Familie zu sein und da dieses große Konzert zu geben.
Ja.
Das waren immer Sachen, die sie mehr fasziniert hat. Ja, und dann ist halt dieser Typ gekommen, in den sie sich unsterblich verliebt hat und ist dann, nachdem der Vater noch komplett eskaliert ist und ihre ganze Sammlung kaputt gemacht hat, ist sie dann zur Meerhexe gegangen. Und natürlich war die Bedingung dann, dass der Typ sie küsst nach 3 Tagen. Aber am Ende war immer der Plan, an Land zu kommen, egal wie. Und Erik hat es halt einfach nur beschleunigt.
Ja, irgendwie schon. Sie auch einfach wahnsinnig in Gefahr gebracht dadurch, ne? Anstatt, das muss ich eben auch sagen, so als Vaterfigur, seiner Tochter einfach mal zuzuhören und ihr was zuzutrauen. Und er hätte garantiert auch die Macht gehabt, ihr das zu ermöglichen, ohne diesen ganzen Umweg und Mist. Und weil er sie einfach auch nicht loslassen wollte und nicht gehen lassen wollte, ist er ja auch in Teilen mit Schuld, dass es überhaupt so weit kommen musste. Und das finde ich auch noch einen ganz spannenden Punkt. Ja, ich habe das auch jahrelang so gesehen, dass sie einfach eben alles wegwerfen wollte für diesen Typen. Aber es ist halt der Punkt. Ja, sie hat, vielleicht hat sie sich auch in ihn verliebt, weil er von da oben kam und das einfach ihre wahnsinnige Sehnsucht war. Aber das war eben das Leben draußen. Und es war ja halt wirklich Zufall, dass er das war. Und deswegen sehe ich das mittlerweile auch anders.
Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, Erik ist auch der einzige Prinz von den ganzen Prinzen, der wirklich annehmbar ist. Also der ist ein Prinz, der arbeitet trotzdem auf dem Boot richtig mit. Der hat seine Leute gerettet, als das Boot runtergegangen ist. Der hat sie behandelt wie eine Prinzessin, obwohl sie kein Wort zu ihm gesagt hat, obwohl sie eine völlig Fremde war, die da eingewickelt in ein Segel am Strand gestanden hat. Er hat sich trotzdem gekümmert. Also er war wirklich annehmbar. Was sind denn die anderen? Also die ersten 3 sieht man ja eh nur 2 Sekunden gefühlt.
Ja, die außer da sein und schön sein. Doch, wobei nie
war heiraten.
Nee, ja, aber hier Stefan, hier ist auch Stefan, ne? Der tötet noch einen Drachen. Also
Melissa das ist Drachen. Philipp.
Stefan Philipp ist war der das, Papa. Genau. Stimmt, genau, das war Philipp, der Prinz von Cinderella. Ja, was macht der denn? Ja. Genau, das ist halt auch so. Ja, ein Schneewittchen, da brauchen wir gar nicht reden. Aber sie haben die ganze Zeit drauf gewartet. Uhu.
Ja.
Nee, aber das stimmt, da muss ich auch sagen, der ist halt auch charakterlich ein guter Typ.
Ja, eine Green Flag, würde man heute sagen.
Ja, schon. Ja. Also würde ich auch sagen, er merkt ja auch, dass die andere zwar dann die Stimme hat, aber du merkst ja die ganze Zeit, dass da was ist, was ihn stört. Und das finde ich eigentlich auch ganz schön. Wobei, jetzt muss ich sagen,
jetzt kommt's.
Ja, jetzt würde ich ganz gerne zu Belle wechseln, die ich eigentlich persönlich, also ist sie eine meiner Lieblingsprinzessinnen von den klassischeren Prinzessinnen, weil sie einfach, also ja, ich mochte das einfach, dass sie dann diejenige ist, sie liest und sie ist anders und sie interessiert sich für Dinge und ihr Papa ist dieser Erfinder und alle sagen, die ist merkwürdig und irgendwie konnte ich mich mit der voll gut identifizieren. Und das finde ich eigentlich schon ganz cool. Und auch, dass sie einfach die Ernährungsversuche von dem Gaston so abschmettert. Und dass sie einfach, ja, finde ich, eine ganz, ganz, ganz tolle Figur ist.
Sie will nicht einfach geheiratet werden. Das ist schon anders.
Genau, sie wartet da gar nicht drauf. Sie, ja, ist ja auch nur da, weil sie ihren Papa retten wollte. Ja. Und letztendlich ist sie aber in dem Sinne auch absolut die Heldin des Films, die ja an sich sogar den Prinzen nachher rettet. Mhm. Aber da kommen wir zu dem Punkt, der mich wahnsinnig stört.
Jetzt kommt's.
Naja, du musst dir mal überlegen, der Prinz wurde verwandelt, weil er halt schon ein Arsch war.
Ja.
Weil er einfach gesagt hat, okay, hier die Zauberin, die ist hässlich, die will ich nicht. Und er war wirklich gemein zu ihr. Mhm. So, das war seine Strafe. Mhm. Und ja, er hat es geschafft, dass Belle, die schöne Belle, da kommen wir jetzt nämlich zu meinem Problem, dass sie sich trotzdem in ihn verliebt. Weil sie einfach so ein großartiger Charakter ist. Mhm. Dass sie nicht auf Äußerlichkeiten schaut und dass er es in dem Sinne schon schafft, einfach nicht mehr ganz so großes Arschloch zu sein, Entschuldigung, und ihn in dem Sinne da auch rettet. So. Mhm. Aber welche Charakterentwicklung hat er denn gemacht?
Oh, sie ist halt schön. Ich finde schon, dass der eine Charakterentwicklung macht.
Also, ja, aber ja, sie ist immer noch die Schöne. Also ganz ehrlich, mir hätte das viel besser gefallen, wenn er erkannt hätte, dass die Schönheit woanders liegt.
Aber er
kennt, was hat er denn
ja
gelernt? Nein, aber was hat er denn gelernt?
Also er findet sie am Anfang super zickig und ist ja dann auch so ein richtiges, wie du sagst, so ein richtiges Arschloch. Schreit sie dann, ja, kriegst halt nichts zu essen, wenn du nicht mit mir essen willst, und ist so richtig fies. Und dann flieht sie ja und er rettet sie, und das ist so der Moment, wo er dann merkt, ah, okay, wenn ich nett zu der bin, dann kommt die ja viel mehr zu mir, als wenn ich halt sie anschreie und sie erpresse. Weil dann,
das stimmt.
Dann zeigt er ihr die Bibliothek, dann machen sie diese süße Schneeballschlacht, dieser Tanz in dem großen Zimmer und so. Das geht ja dann alles erst da los, als er checkt, okay, mit diesen Bösartigkeiten komme ich da halt nicht weiter. Es waren früher vielleicht die Frauen, die mich unbedingt haben wollten, mit denen konnte ich so umgehen, aber mit ihr nicht, da muss ich mich anders anstrengen.
Ja, okay, den Punkt sehe ich ein. Mich stört aber immer noch, dass wirklich dieses Thema am Anfang war, dass die Zauberin ja eben auch hässlich war. Mm. Und er wurde dadurch nur hässlich. Und mir hätte es, ich weiß nicht, mir hätte es irgendwie in dem Sinne mehr gefallen. Ich weiß, so funktioniert das nicht. Aber das ist halt schon das Thema, was ich damit habe, weil sie ja in dem Sinne ja wirklich die Schöne ist. Na, und so weiter. Nichtsdestotrotz mag ich diese Geschichte trotzdem sehr gerne. Mhm. Ich finde es ganz, ganz toll, ja, tatsächlich, wie sie auch immer versucht, ihn zu verteidigen, weil ich finde Belle einfach als Charakter Hammer. Mhm. Ich finde die großartig. Ich finde das so toll. Ihre Fähigkeit zu lieben ist einfach so klasse, ne? Wie sie ihren Vater liebt, wie sie dafür da ist und so weiter. Und das gefällt mir einfach unglaublich gut.
Ja.
Und deswegen
auch über die ganzen Gemeinheiten von dem Dorf hinwegsehen kann, zu keinem irgendwie ekelhaft ist und fies zu ihr auch sind und sagen, guck dir mal die an und was denkt sie, wer sie ist und keine Ahnung, ach, das ist doch die Tochter von dem Verrückten und so. Und es kommt nie irgendwie eine Spitze zurück, obwohl sie jede Berechtigung dafür hatte, aber sie lacht es weg und sagt, ja, mein Gott, ich brauche die alle nicht, ich will meine Bücher und das ist alles, was mich interessiert.
Und das ist dann, damit ist sie auch, finde ich, sehr ähnlich wie Ariel, weil die sich auch dann in dem Sinne in ihre Welt flüchtet, aber anders, ne? Sie will natürlich auch aus ihrem kleinen Dorf irgendwie raus, sie will mehr. Das ist nämlich auch das. Sie sitzt da nicht und wartet, sondern versucht irgendwie, beziehungsweise, versucht durch diese Bücher irgendwie da rauszukommen und ja, das mag ich eben auch, dass sie eben auch deutlich aktiver ist. Und ich finde, das hat sie sehr mit Ariel dann auch gemeinsam.
Ja, wobei ich da aber auch sagen muss, die dritte im Bunde finde ich da auch einen sehr starken Charakter. Denn im Gegensatz zu den anderen, obwohl doch Ariel ist ja auch eine Prinzessin, aber sie muss ja jetzt nicht unbedingt mehr Mann heiraten. Also das Triton ja nicht.
Ja.
In Jasmins Fall ist es tatsächlich so, dass sie ja offiziell beworben wird von mehreren Männern und da aber ja trotzdem auch den Punkt hat, dass sie nicht jeden heiraten muss.
Ja.
Jafar hätte sie ja schon lange unter die Haube gebracht. Der hat ja dann auch irgendwann sein eigenes Interesse an ihr, aber sie sagt nein und den will ich nicht heiraten und guck dir doch mal an, was das für ein Trottel ist. Ich möchte schon einen Mann haben, der mir auch wenigstens, keine Ahnung, intellektuell irgendwie gewachsen ist, was auch immer ihre Argumente dafür jeweils gewesen sind. Also ich kann mich nur daran erinnern, dass einmal Raja mit einem Flicken von der Hose im Mund gekommen ist, ja, wahrscheinlich. Also hat er sich dem Tiger gegenüber nicht so gut aufgeführt, wie auch immer. Also es gab ja immer Gründe und sie hat sich gewehrt und hat die halt auch vertrieben. Und das ist ja auch eine gewisse Form von Stärke in der Zeit. Und das darf man ja nicht vergessen, wo wir Frauen eigentlich wertlos waren. Unsere einzige Aufgabe zur damaligen Zeit war es eben, Kinder zu kriegen und uns heiraten zu lassen.
Ich weiß gar nicht, wann das wirklich spielt, tatsächlich. Also der Film ist ja von 1992. Mhm. Da hatten wir ja eigentlich schon ein anderes Frauenbild. Und ich bin die ganze Zeit am Überlegen, ne? Ich habe den Film jetzt echt lange nicht mehr geguckt. Und ich bin die ganze Zeit am Überlegen, was eigentlich ihre Rolle in dem Film war. Was sie jetzt wirklich gemacht hat. Ich weiß nur, ja genau, also sie ist natürlich der Grund, warum Aladdin das überhaupt alles macht. Weil er sie ja total toll findet und deswegen sich ja als Prinz verwandeln lässt und damit er sie heiraten kann und so weiter. Schön, dass er sie erstmal voll anlügt die ganze Zeit. Mhm. Also sagen wir mal so, Aladdin als Charakter finde ich nach wie vor unglaublich fragwürdig.
Geht mir beim Biest aber auch so. Das sind zwei so Red Flag Männer. Ja,
ja, also das sind einfach, ach siehst du, und das fällt mir noch zu Belle ein, das wollte ich nochmal sagen. Sie ist eigentlich die ganze Zeit dafür da, ihn kurz zu regulieren.
Ich finde so. Auch, dass es, ne? Eigentlich, wie heißt das, wenn man von sich in seinen Entführer verliebt?
Ach so, doch ein Syndrom. Das wurde ursprünglich mal Stockholm-Syndrom genannt, aber das, genau, ja, das pass auf, das gibt es aber eigentlich gar nicht.
Okay.
Ja, das ist auch eine ganz lange Geschichte. Das hat damals sich ein Psychologe mehr oder weniger, ach Mann, ich suche das nochmal raus. Aber das ist ein ganz spannender Punkt, weil es das so eigentlich gar nicht gibt. Und auch wieder, um die Frau abzuwerten von einem männlichen, ich weiß nicht gar nicht, ob der Polizeipsychologe war oder so, wurde das so hingestellt, dass sie nur so für ihren Entführer, weil der hatte sie, also irgendwas war da, das war irgendwie alles gar nicht so wie dargestellt. Mhm. Und nur um dann hinterher irgendwas zu rechtfertigen, wurde das dann entsprechend eingeführt, dass es sowas geben muss, weil anders konnten die sich das nicht erklären. Das, liebe Leute, das suche ich zur nächsten Folge raus, weil das war nämlich mega, mega spannend, wo wir nämlich eben auch wieder beim Thema Rolle der Frau und so weiter sind. Oh mein Gott, wir werden ja voll der Feminismus-Podcast. Nein, aber das finde ich eben auch schon wichtig, aber Entschuldigung, das führt jetzt zu weit. Ich würde gerne dann nochmal eben wieder zu Jasmin zurückkommen. Ja. Also ihre Rolle in dem Film ist ja, wie gesagt, sie ist Love Interest von Aladdin. So. Und von Jafar nachher auch. Also sie wird ja von ihm entführt und muss dann nachher in diesem sexy roten Sklavinnen-Outfit.
Genau. Und da zeigt da sie aber, so, was sie eigentlich für eine ist, finde ich, weil sie verarscht ja, also sorry, wenn ich das jetzt so sage, aber ihr trottliger Vater hängt da an diesen Marionettenstäben und checkt halt einfach gar nichts. Und sie sieht Aladdin und er gibt ihr nur so ein Zeichen und sie weiß, okay, jetzt muss ich so tun, als ob ich mich wahnsinnig in den verliebt habe. Und verarscht eigentlich Jafar, damit Aladdin überhaupt nur in die Verlegenheit kommt, der Held sein zu können. Mhm. Sie ihn ablenkt, damit Aladdin ihn eben überlisten kann.
Das hatte ich gar nicht mehr so auf dem Schirm. Aber ich muss tatsächlich nach wie vor sagen, ich fand ja Aladdin früher auch total toll. Und ich weiß auch, ich hatte auch eine Jasmin-Barbie.
Ja.
Und ich weiß, dass wir diesen Film auch öfter geguckt haben. Wir hatten auch das Aladdin-Spiel auf dem Super Nintendo. Also nochmal ganz liebe Grüße an Laura. Mit der habe ich das nämlich immer ganz viel geguckt.
Ich hatte die Zuckertüte. Zu meiner Einschulung von Aladdin.
Ah, wie cool. Nee, aber ich habe noch gedacht, aber im Nachhinein ist Aladdin als Charakter schwierig.
Es ist halt, also genau das ist oft das, wo ich mir denke, warum bin ich so verkorkst? Ja, weil es mir Disney gezeigt hat. Der eine Typ entführt mich, behandelt mich, sorry, erstmal wie ein Stück Scheiße. Ja. Und ich verliebe mich in den und der ist dann ganz toll. Und der andere lügt mich die ganze Zeit an. Also wirklich, und auch was essentielle Sachen angeht, weil ich finde jetzt so eine finanzielle Einstellung oder ja auch was Arbeit und sowas angeht, ist schon wichtig, wenn man in eine Partnerschaft geht. Also nicht, weil ich auf demjenigen mich irgendwie ausruhen möchte, sondern weil ich halt auch wissen möchte, was mich erwartet irgendwo. Und dass er die ganze Zeit so tut, als wäre er ein Prinz, dabei ist er halt, sorry, ein Straßenjunge, der einfach gar nichts hat, nicht mal eine Arbeit.
Ja. Der ist ein Dieb?
Ja, ein Krimineller noch dazu, ja. Richtig. Und der kriegt dann am Ende trotzdem die Prinzessin. Also es sind schon richtige ja. Red Flags, die uns da gezeigt worden sind. Und wo es aber gesagt wurde, ja komm, ist okay. Das ist halt der Mann, ist in Ordnung.
Ja, wobei da können wir eigentlich auch direkt weitermachen. Ich hatte tatsächlich erst Pocahontas in die nächste Kategorie gemacht, aber irgendwie passt das gar nicht. Ich finde, Pocahontas passt zu denen eigentlich noch genauso, weil John Smith hieß der, glaube ich, ne? Ja. Ja, auch ganz schwierig. Also dieses ganze Thema. Also ich
bei Pocahontas bin ich schon echt froh, dass sie sie alt gemacht haben, weil ich glaube, ja. Die Original-Pocahontas war 6 oder so, oder?
Nein. Nein, da kommen wir gleich noch zu. Also Pocahontas war, wie gesagt, fällt mir sehr, sehr schwer, auch dieses, da auch wieder dieses Rollenbild, ne? Ja, mhm. Ne, sie ist die Wilde, er ist der kultivierte, weiße Mann, der jetzt erstmal kommt, ne? Und ja, und sie rettet ihn dann und sie verlieben sich dann und ja, schwierig. So. Ist eine schöne Geschichte gewesen, weil irgendwie auch endlich mal so ein allein vom rein optischen her, ne, wir nicht mehr diese klassische weiße Frau haben. Mhm. Also wobei, nee, das hatten wir bei Jasmin auch schon nicht. Entschuldigung. Aber so, ne, auch diese so Kultur, so ein bisschen, auch wenn es natürlich durch eine komplett westliche Brille ist. Aber vom Prinzip her fand ich das eigentlich immer ganz schön. Aber natürlich musste jetzt wieder der Mann kommen und sie dann am Ende ja auch irgendwie wieder zu retten. Und deswegen verliebt sie sich ganz toll. Und ich glaube auch.
Aber rettet er sie?
Sie rettet ihn erst irgendwie, meine ich. Und am Ende.
Ne, sie wollen ihn umbringen, weil. Er hat ja aus Versehen den Verlobten von ihr umgebracht und dann wollen sie ihn ja dafür skalpieren.
Irgendwie so.
Ja.
Hat er den echt rettet, umgebracht?
Ja, der hat ihn aus Versehen, also es war wirklich aus Versehen erschossen. Nee, ja, nicht er hat ihn erschossen, sondern sein Kumpel hat ihn erschossen.
Ja, okay. Und er hat dann quasi den Kopf.
Er hat den Kopf,
dafür.
Genau.
Ja, ist ja voll der Held. So. Aber wie gesagt, das ist ja für mich auch immer so ganz schwierig. Aber. Ich habe mich ja natürlich, wie das bei mir immer so ist, ich habe mich natürlich auch nochmal in das Original von Pocahontas reingefuchst, weil die gab es ja wirklich. Und das war was mich jetzt dann auch nochmal genauso wie dich gerade voll interessiert hat. Also den Erzählungen nach soll sie, als John Smith da angekommen ist, irgendwie zwischen 10 und 13 gewesen sein. Das okay. Weiß man nicht so genau. Und die beiden hatten aber auch nie was miteinander. Das ist wirklich durch mehrere Quellen und unabhängig voneinander immer wieder gesagt worden, mhm. Dass die einfach nie was zusammen, also ne, dass da nie irgendwie was in Richtung Liebe war. Und dass es da aber generell sowieso ganz viele Missverständnisse gab. Die Geschichte ist überliefert, dass sie ihn auch tatsächlich einmal gerettet haben soll. Aber da ist man sich im Nachhinein gar nicht sicher, ob er nicht einfach ein bestimmtes Ritual falsch verstanden hat.
Okay.
Also kann das gut sein, dass sie ihn nie ernsthaft gerettet hat. Aber sie hat ihm die Sprache wohl beigebracht, auf jeden Fall. Und sie war auch mit einem aus ihrem Stamm verheiratet und soll auch mit dem ein Kind gehabt haben. Ist dann aber mit ungefähr 18 dann von, also nicht von John Smith selber, sondern von anderen entführt worden, um den Vater zu erpressen. Weil das ist sowieso auch so eine ganz spannende Geschichte. Sie soll wohl seine Lieblingstochter gewesen mhm. sein, eventuell auch die letzte. Und in dem Stamm war das wohl auch ganz merkwürdig, dass, keine Ahnung, sobald die Frau irgendwie das Kind dann bekommen hatte, dann haben die Männer sich dann die nächste genommen. Da bin ich jetzt nicht so tief mhm. abgedriftet. Aber sie ist auf jeden Fall entführt worden. Und weil der Vater sich dann aber wohl doch irgendwie nicht hat erpressen lassen. Ja, schade Schokolade haben sie dann halt mitgenommen. Sie hat dann auch Englisch gelernt. Sie hat sich dann auch taufen lassen. Hieß dann Rebecca. Und hat dann einen John Rolfe, ich weiß nicht genau, wie man das ausspricht, geheiratet. Und ist aber kurze Zeit später, also während der Überfahrt, glaube ich sogar, nee, oder kurz danach auf jeden Fall auch gestorben, weil okay. sie dann auch irgendwie sich was eingefangen hat. Also sie ist auch nicht alt geworden, also ich glaube maximal 21. Mhm. Und das war eigentlich eine sehr tragische Geschichte. Und sehr spannend, was Walt Disney da wieder draus gemacht hat. Aber ich persönlich finde diese Disney-Geschichte in dem Sinne ganz schön, weil du schon bei ihm merkst, dass sie sein Denken ändert. auch. Na, also, dass bei ihm doch eine Charakterentwicklung zu sehen ist.
Ja. Und das macht sie ja eigentlich zu einer recht starken Persönlichkeit, weil sie hätte auch eigentlich sagen können, ja, okay, hier ist der Mais, den wollt ihr eh haben, schenke ich euch, nehmt mich einfach mit oder macht einfach das oder geht dann einfach. Aber sie hat ihn ja eigentlich davon überzeugt, dass die Natur ja was unglaublich Schützenswertes ist. Und nur weil er das halt als Stock sieht, ist es aber für den Biber was, womit er seinen Damm baut und so. Ja. Ich liebe ja dieses Lied. Kannst du hören, wie der Wolf heult? Oh Gott.
Oh Gott, ich auch.
Meine Gänsehaut. Das
ich
ist
auch.
So schön.
Das ist Wahnsinn, ja.
Ja,
das Farbenspiel des Windes.
Ja. Na, und dann auch den ganzen Film kommt ja auch dann auch immer dieser Wind, der so dann nur so leicht durch die Haare oder so weht und dann diese kleinen Blätter mitfliegen und so. Das ist einfach so gut gemacht. Und ich da finde ich es halt auch schön, dass du ja nicht dieses klassische Happy End hast, wie bei den anderen Filmen vorher, dass die dann halt heiraten und Kinder kriegen und keine Ahnung, obwohl ja nie offiziell eine Disney-Prinzessin außer Ariel in Teil 2 ein Kind gekriegt hat. Also keiner hat sich sonst weiter vermehrt, nur die.
Ich überlege gerade von wegen Teil 2, ob das bei, ich glaube, wir haben von Cinderella gibt es irgendwie auch mehrere. Ob die
da gibt es sogar drei, aber in keinem kriegt sie Kinder.
Nee, da geht es nur darum, dass die Schwestern quasi irgendwie rehabilitiert werden auch, ne?
Beim zweiten bin ich mir gerade gar nicht so sicher, worum es da geht, aber beim dritten, da klaut die Mutter den Zauberstab von der Fee.
Ja. Ach ja. Egal.
Also die sind schlecht, die müsst ihr euch nicht angucken, die klassischen Filme reichen.
Was man sich aber, finde ich, unbedingt angucken sollte, ist der Film Mulan. Mhm. Hier haben wir nämlich überhaupt keine Prinzessin, sondern eine Frau, die ich richtig, richtig cool fand. Also Mulan war voll meins. Wir haben hier die Frau, die einfach wieder voll nicht ins Frausein reinpasst und einfach denkt, ich mache immer alles falsch und kriegt nichts hin und die soll doch eigentlich nur heiraten, das ist über voll nicht ihr Ding. Und dann sieht sie ihre Chance, als ihr Vater eingezogen werden soll und sie dann einfach die Rolle ihres Vaters einnimmt und für ihren Vater, für ihre Familie in den Krieg zieht, also Hut ab. Richtig krass. Ich liebe, wie damit gespielt wird. Allein mit der Musik, dann sei ein Mann. Und ne, wie sie dann mit den Männern da diese ganzen...
Sei ein Mann.
Ja, also ich bin auch Soundtrack nach wie vor mega, mega krass. Das Einzige, was ich wirklich an diesem Film auszusetzen habe, ist, dass es am Ende wieder diesen Love Interest geben muss.
Ja, aber das ist es nicht wichtig, weil... Also sie ist ja an sich, okay, sie wurde zur Heldin gemacht von ganz China, weil sie ja China gerettet hat, aber sie hätte ja nie heiraten können und das ist ja, und das wird uns ja am Anfang gezeigt, du musst Ehre für dein Haus bringen, du halt einen Mann heiratest.
Ja, genau.
Das ist halt leider so.
Ich weiß.
Aber heiratet ja keiner mehr, weil sie hat ja gegen alles an Regeln, was eine Frau hat, verstoßen. Sie ist ja eigentlich gebrannt. Das heißt, wäre er nicht gekommen, und hätte um sie gefreit, dann wäre sie ja, also dann hätte sie ja trotzdem keine richtige Ehre gebracht. Und da ist
ja das ist total dumm. Da. Also schön, die hat das ganze Land verteidigt, aber das war jetzt am Ende das, was ihr die Ehre gebracht hat. Dass sie, also wie gesagt, das ist ja das, was ich meine. Es hätte, finde ich, für mich in dem Fall gar keinen Mann gebraucht, weil sie so eine tolle Entwicklung hatte. Aber ja, es ist okay. Aber man sieht halt schon die Entwicklung und das ist was, was mir gefällt. Und auch, wie gesagt, allein Otto als Mushu ist auch in der deutschen Synchro herrlich. Du merkst jetzt wirklich schon, jetzt kommen wir in den Bereich, wo wir wirklich andere Charaktereigenschaften bei Frauen haben. Das finde ich bei Tiana zum Beispiel noch krasser, die ja nun eben gar keine Prinzessin ist, die sagt, sie will das hart sich erarbeiten und wo ja auch wieder, wo wir dann eben wieder den Prinzen haben, der am Ende ja sogar auf seinen Prinzenstatus verzichtet, ne?
Ich glaube, er verzichtet nicht drauf, aber die Krone, die er hat, die ist ja eh von Schulden bedeckt und dann arbeitet er bei ihr mit und sie sind, glaube ich, beide trotzdem König und Königin, aber
ich weiß es nicht.
Den habe ich halt auch leider, also ich habe ihn schon oft gesehen, weil ich damals im Kino gearbeitet habe, aber irgendwann schaltet man ja ab. Also ich glaube, die Lieder kann ich singen und so die Grundstory kenne ich, aber ich habe dann auch irgendwann nicht mehr aufgepasst.
Ja, also deswegen, das finde ich an sich auch schön und wo ich auch wieder, ja, da geht es eben darum, wirklich diese harte Arbeit und du hast aber nach wie vor wieder diese fleißige Frau. Ne? Finde ich irgendwie wieder faszinierend, die komplett aufopferungsvoll alles für ihre Eltern, für ihren Traum, finde ich schon faszinierend. Aber wie gesagt, mir gefällt wirklich am Ende seine Charakterentwicklung, wobei ich auch wieder gedacht habe, den hätte es für mich auch so nicht unbedingt gebraucht.
Naja, irgendwen hätte sie ja küssen müssen, damit es auch ein Frosch wird.
Damit, ja, wenn wir unbedingt das Narrativ mit dem Frosch unterbringen müssen in dem Film, ja.
Naja, kannst ja den Film nicht Küss den Frosch nennen und dann gibt's keinen Frosch.
Ja, eben, das meine ich ja. Also diese Grundstory mit ihr, ja. Ne, das, da finde ich
immer,
das.
Auch immer mit dem Wechselspiel mit ihrer Freundin finde ich toll. Die Freundin, die halt so dieses klassische Bild noch erfüllt. Ich bin die Kleine aus reichem Hause und ich möchte jetzt einen Prinzen heiraten, weil ich wollte es ja immer haben und so.
Ah, und sie will der das Prinz eigentlich kommt gar nicht.
Genau, und bei ihr ist es halt, heiraten brauche ich nicht, brauche keinen Mann. Ich will meinen Gambo-Topf und ich will da Gambo kochen. Und ich habe mir genau das rausgesucht, was mein Vater haben wollte. Und das erarbeite ich mir schwer und so. Ja, ja, das ist schon eigentlich eine coole Story gewesen, ja.
Wobei wir wieder, wie gesagt, bei diesem fleißigen Mädchen sind.
Und dem Prinzen oder dem Mann, der so in den Tag hineinlebt.
Ja. Aber das hast du öfter genauso wie bei Rapunzel.
Hey, er arbeitet wirklich hart.
Also. ja, sind wir jetzt auch schon wieder beim Gauner.
Aladdin.
Ja, also Flynn Rider ist ja, finde ich, so ein ähnlicher Typ. Aber ich finde ihn doch etwas sympathischer, muss ich gestehen.
Also dieser Film hat mich ja damals weggecasht. Das war so der erste, den ich mit meinem Cousin angeguckt habe. Und erstmal er, der denkt, er ist so unwiderstehlich. Ja. Und sie da versucht anzuflirten, sie mit ihrer Bratpfanne und... Das Beste wirklich an diesem ganzen Film, und das könnte ich mir in Dauerschleife angucken, wie sie aus diesem Turm rausgeht. Juhu! Oh Gott, was habe ich getan? Ja, das Gras ist grün. Oh Gott, meine Mutter wird mich umbringen. Dieses immer wieder hin und her switchen, das belustigt mich so, weil das ist so gefühlt, also so habe ich das auch als Teenie gefühlt. Ich habe Scheiße gebaut und dachte mir, oh Gott, was denken meine Eltern? Aber es war so gut, aber was denken meine Eltern?
Ja, nee, das stimmt. Also das ist was, da finde ich jetzt tatsächlich, das Einzige, was mich jetzt gestört hat, ist, dass wir doch sehr auch vom Märchen abweichen. Also dass sie jetzt mal auch irgendwie eine Prinzessin ist und da die Haare auch irgendwie Magie haben und ja, okay. Was ich nicht verstanden habe, ist, oder das sind ja schön lang und blond, aber wenn sie abgeschnitten werden, werden sie braun.
Also die war ja krank.
Blond ist Magie, oder was?
Nein, aber sie hat doch die Blume gehabt und sie hatte doch erstmal dunkle Haare oder die Mutter. Die Mutter und der Vater haben beide dunkle Haare.
Ich weiß
es. Und dann hat doch die Mutter das getrunken und dann ist das Kind halt blond rausgekommen. Aber wo sollen die blonden Haare denn herkommen, wenn beide braunhaarig sind?
Okay, jetzt, ja, das ist ein Punkt, die sind nur, ja, aber deswegen, das war so hier von wegen, blond ist gut und brünett nicht so.
Die sind nur verzaubert, deswegen sind sie blond.
Ja, na gut, sie leuchten ja auch in Teilen, da kann ich noch mit leben. Aber
das
ist eben was.
Vor, die hätten braun geleuchtet. Katastrophe.
Nee, ist auch egal. Auf jeden Fall finde ich das wieder sehr sympathisch.
Diese Laternenszene alleine.
Ja.
Er ist so geheult. Oh.
Das ist auch schön. Und ich finde es halt gut, dass er wenigstens versucht, dann in Teilen auch ehrlich zu sein. Habe ich jetzt so gar nicht zu meckern. Ich finde sie lustig, allein wie sie halt den Tag rumkriegt, was sie alles dann macht und dann ist es erst mittags. Oh Mann, ey, das muss so schlimm sein. Aber
naja, sie hat ja nur den Turm. Sie malt, sie liest Bücher, aber am Ende ist es nur der Turm.
Da will man auch nicht.
Nee. Nein. Da möchte man keine Prinzessin sein.
Ja, und jetzt kommen wir nämlich zur letzten Kategorie. Da kommen nämlich unsere Prinzessinnen ohne Männer aus.
Wuhu!
Nein, das finde ich tatsächlich wirklich gut, weil sie viel, viel eigenständiger werden. Also das fängt ja schon mit Merida an. Die feiere ich total.
Ich Aber Merida so hatte cool. sogar drei Männer zur Auswahl.
Ja, aber wie geil ist das bitte, dass sie fragt, so, okay, der gewinnt, der darf um ihre Hand anhalten und dann macht sie selber mit. Und das habe ich so gefeiert, dass sie weil sie einfach besser ist als alle Männer. Ich meine, Entschuldigung, das war aber auch keine gute Auswahl. Und was ich ganz, ganz toll finde, was ich wirklich toll finde, ist, dass die Mutter mal nicht tot ist. Also ich meine, gut, das hatten wir jetzt bei, keine Ahnung, Rapunzel, Tiana, Mulan. Bei Pocahontas weiß ich das gerade gar nicht. Aber da war wenigstens meine Mutter nicht tot bei denen. Da, das ist schon, das ist ja zu all denen vom Anfang, also warte mal, was ist eigentlich mit Jasmins Mutter? Wird über die mal gesprochen?
Die ist auch tot.
Und die ist auch tot, okay. Guck mal, da hast du von Schneewittchen, Cinderella, Aurora, Ariel, Belle und Jasmin definitiv schon mal tote Mütter. Ja. Pocahontas weiß ich gerade nicht.
Die hat keine Mutter.
Ja, also die wird gar
aber
nicht erwähnt.
Aber da wird nicht drüber gesprochen.
Nee, genau, die wird einfach nicht erwähnt, sie gibt's nicht. Ja. So. Aber ab Mulan hast du, und deswegen machen wir nämlich den Strich auch hinter Pocahontas, Mulan ist dann die erste, die eine definitive Mutter hat, genauso wie Tiana und Rapunzel. Und was ich bei Merida so toll finde, ist, dass auch eben diese Beziehung zu der Mutter ein so wichtiger Punkt ist.
Ja.
Dass da auch eine totale Entwicklung passiert, auch, ne, auch von der Mutter, dass die auch diese Einsicht irgendwann hat. Dass es nicht das Wichtigste ist, dass die Tochter heiratet. Und dass da dieses Umdenken ist und dass diese Heldenreise in dem Sinne ja schon in der Emanzipation des Charakters an sich passiert. Und das finde ich großartig.
Und da eben auch gerade, dass es die Mutter ist, die da umgekehrt werden muss.
Ja.
Weil der Vater feiert seine Tochter ja von vornherein. Das ist ja die Coolste und guck mal, wie sie schießen kann. Ja. Und wow, wir kämpfen. Und da ist ja immer die Mutter diejenige, die sagt, nein, sie muss Mädchen sein, nein, sie muss heiraten, nein, dieses. Und da finde ich es eigentlich schön, dass der männliche Charakter auch einfach derjenige ist, der von Anfang an unterstützend wirkt und nicht in so ein Klischee drängen möchte, sondern dass es halt eher die Frau ist. Und nach der ganzen Bären-Story ist es ja dann auch die Frau nicht mehr. Die ist ja dann genauso.
Ja, und das finde, wie gesagt, und das gefällt mir eigentlich so gut. Das ist einfach dieses Thema, da entwickeln sich aber die Charaktere weiter. Und aber auch Merida. Und das gefällt mir auch ganz gut, dass sie aber auch die Sicht der Mutter deutlich mehr zu verstehen lernt. Und in dem Moment, wo sie die Mutter eben nicht mehr hat, auch für sie kämpft. Und das gefällt mir einfach richtig gut. Das ist für mich auch eine richtige Heldin und macht richtig Spaß. Das kann ich eigentlich auch bei Vaiana nur komplett sagen. Ja. Vaiana finde ich auch total toll. Und auch wieder der Soundtrack mega. Und eine total schöne Geschichte.
Gucken wir wenigstens einmal die Woche, wenn die Kinder da sind. Das ist ganz toll. Also ich mag den Film wirklich sehr gerne. Und ja, auch nach dem 3000. Mal angucken heule ich immer noch, wenn die Oma stirbt.
Oh, also das ist so schlimm. Oh. Und wenn dann der Manta um sie rum Gott, ja.
Das ist so hart. Also auch, dass sie genau dann in dem Moment abhauen muss. Also, schlimm. Da saß ich im Kino schon so. Und jetzt ist es auch, mein Neffe sagt dann immer, Tante Jule, es passiert jetzt gleich. Und ich, ja, brauchst du mir nicht sagen, ich höre trotzdem. Alles gut.
Ja, man weiß es. Ja.
Ja.
Nee, aber ich finde es, Ich find den Film einfach auch, ja, wirklich schön. Und mir gefällt auch, dass ja auch am Ende Maui versteht, warum das alles passiert ist. Und dass der Böse in dem Sinne auch ja eigentlich gar nicht böse ist.
Er ist der Böse.
Er ist eigentlich, genau, er weiß es nicht. Und das finde ich irgendwie so toll, dass da diese Entwicklung eben auch ist. Und eben komplett ohne, dass jetzt irgendwer irgendwen heiraten soll. Und das gefällt mir auch total gut, dass es einfach um diese Geschichte geht.
Ja.
Ne, dass da einfach dieses Abenteuer erlebt wird.
Und dass sie halt wirklich am Ende auch die Heldin ist. Also klar, Merida ist ja auch die Heldin, weil sie ihre Mutter gerettet hat, aber ich finde, da ist es nochmal was anderes. Sie fährt über den ganzen Ozean, um eben dieses Monster zu bekämpfen. Ja. Eigentlich fährt sie erstmal los, um Maui zu suchen, weil er das Monster bekämpfen soll. Ja. Aber am Ende ist sie diejenige, die den Kahn da aus der Scheiße rauszieht, weil sie diejenige ist, die versteht, oh, das ist ja genau die gleiche und ich muss jetzt eigentlich dem Lava-Monster helfen. Um genau. Und das finde ich eigentlich schön, dass da nicht irgendwann so diese Umkehr ist, okay, jetzt ist Maui ja da und jetzt assistiert sie ihm halt dazu, dass er das dann retten kann, sondern dass sie halt wirklich diejenige ist, die es beendet.
Ja.
Und er eigentlich nur der Zuhelfer ist.
Ja, und das ist auch, finde ich, auch ganz großartig. Mhm. Und jetzt ist es so lustig, wir haben ja auch noch Raya von Raya und der letzte Drache. Und ich weiß, dass ich den geguckt habe. Und ich weiß auch, dass ich den mochte.
Ja.
Aber ich habe irgendwie gar keinen Bezug mehr zu der Person. Und
das
ich weiß, dass sie
tatsächlich genauso.
Also ich weiß auch, dass sie am Ende diejenige ist, die irgendwelche Völker wieder zusammenbringt. Aber ja, ich muss ihn unbedingt noch mal gucken, glaube ich.
Ja. Also da kann ich mich auch nicht wirklich auslassen, weil den haben wir einmal geguckt.
Ja.
Und meine Nichte ist halt, die ist einfach ein absoluter Vaiana-Fan. Und entweder gucke ich hier die wilden Kerle zum 6 Milliardensten Mal oder ich gucke Vaiana zum 6 Milliardensten Mal. Es gibt momentan nur die 2 Filme, wobei bei den wilden Kerlen ja Gott sei Dank 5 Teile sind und nicht nur zwei.
Ein bisschen Abwechslung
Ja,
noch
es ist ein
dabei.
bisschen Abwechslung. Obwohl, ja, das ist, also ich bin noch eher Team Vaiana als wilde Kerle, aber es ist alles erträglich. Ich will
Ich habe
mich da
ja
gar
Wilde
nicht
Kerle,
beschweren.
ja, ich habe ja Wilde Kerle noch nie geguckt. Das
Oh.
ist irgendwie voll an uns vorbeigegangen. Mal gucken, wann das noch kommt. Also wir hatten so eine wilde Hühnerphase. Aber die wilden Kerle sind irgendwie bisher voll an uns vorbeigegangen. Mal gucken, ob das
Aber
noch kommt.
ich
Wir hatten so
wollte
einen
es gerade
kleinen,
sagen. Mal
wir hatten
gucken, ob es
gerade so ein,
überhaupt noch ist.
ja, wir hatten gerade so ein kleines Bibi und Tina Revival,
Aha.
dass wir jetzt doch mal den Film mit den neuen Schauspielern und entsprechend die Serie dazu mal geguckt haben. Die ist ja auch schon ein paar Jahre alt, aber das ging am Anfang nicht, weil Alex ja ganz anders aussah, mit mal mit Brille und ne, ganz andere Schauspieler. Das ging ja gar nicht. Und das ist
Fühle
jetzt
ich.
so, ja, aber mit so ein paar Jahren Abstand ging das jetzt mal so als neuer Anlauf.
Okay.
Also von daher ist es auch okay.
Ja. Aber wie gesagt, bei Raya, das haben wir einmal geguckt und da haben sie beide gesagt, also denen hat es schon auch gefallen, aber war jetzt nie wieder in der Playlist drin, ne? Und ich darf mir ja nur einmal im Monat einen Film aussuchen.
Oh Mann, das ist aber auch unfair. Ja, ich denke das auch öfter so, dass ich auch, ich würde gerne mal wieder einen Film gucken. Wir haben auch mehrere, die jetzt ja auch im Streaming erschienen sind, wo ich sage, auch Mensch, den müssen wir jetzt unbedingt mal gucken.
Ja.
Also Zoomania 2 zum Beispiel, wobei ich glaube,
Oh, der ist richtig gut.
wir haben Zoomania an sich, glaube ich, auch noch gar nicht geguckt, wobei ich es sehr fragwürdig finde, wie ein Kaninchen und ein Fuchs zusammen Kinder kriegen können. Aber es können ja auch
Die kriegen
Esel und
kein
Drachen,
Kind. Die kriegen
nicht?
kein Kind,
Ich
nein.
dachte, ich hätte das gesehen. Das ist
Das
so komische
wird.
Halb.
Ich dachte mir auch im Trailer, das können sie doch
Ja.
nicht wirklich machen. Nein, die verarschen die Leute, damit sie da auf dieses Gelände draufkommen. Also sie
Ach.
kriegen kein Kind zusammen.
Oh Gott sei Dank.
Keine
Naja,
Angst.
komm, es gibt aber auch Drachenesel. Also, ja,
Ja.
wobei das ist
Aber
DreamWorks.
das ist schon sehr süß.
Das stimmt.
Ja.
Aber das war aber DreamWorks, glaube ich, nicht
Ja.
Disney Pixar. Ich glaube, da ist so eine Grenze bei Disney.
Hey, das war das Süßeste an dem ganzen Film, wo am Ende diese Drachenbabys Esel angeflogen kommen und ihren Vater abknutschen. Oh Gott, das ist. Oh.
Ja,
Ich
das
glaube, ich
ist
muss
schon.
jetzt gleich nochmal Shrek gucken.
Ist auch schön. Aber vielleicht hast du ja, bevor du Shrek gucken willst, nochmal Lust, einen Podcast zu hören.
Hau raus, ich bin gespannt.
Ja, ich habe nämlich diesmal gedacht, also ich höre ja super viel Podcasts und ich habe mich gedacht, ah ja, die werde ich im Laufe der Zeit auch alle nochmal raushauen, auch viele befreundete Podcasts definitiv werden wir auch noch bewerben, aber mir ist gerade letzte Woche ein neuer Podcast unter, ja, unters Ohr gekommen und der passt, glaube ich, auch ganz gut zu unserem Thema so ein bisschen. Und der
Oh.
heißt Red Flags und rosa Brillen. Und das ist
Oh.
ein, ja, das ist ein Podcast über Narzissmus in generell Beziehungen, also zu seinen Eltern, zu Freunden, auch natürlich in Partnerschaften. Der ist aber nicht so von oben herab, sondern soll wirklich von Herz zu Herz sein. Und ich habe noch nicht alle Folgen gehört, aber da waren jetzt so ein paar, die mir echt gut gefallen haben, wo es wirklich auch die ganze Zeit um das Thema ging. Wenn du in so einer Beziehung drin steckst, warum kommst du da dann jetzt nicht wieder raus? Und wie das alles so passiert, wie das aufgebaut wird, was gemacht wird, wie Leute abgeschirmt werden und ja, keine Ahnung, das ist ja ein Thema, worüber sich gerade unglaublich viele Menschen drüber unterhalten, auch gerade in der Reality-TV-Bubble ja extrem durch
Ja.
bestimmte Beziehungen, die jetzt da so im Fokus sind. Shiva und Anne heißen die beiden Hostinnen. Die bezeichnen sich selbst als Betroffene, Überlebende bzw. Lernende und sprechen einfach wirklich über das, was ihnen wehgetan hat, noch wehtut und aber auch das, was sie dann auch heilt und verstehen sich irgendwie als sicherer Hafen für alle, die das erlebt haben, um zu sagen oder aufzuklären, das, was andere vielleicht nicht verstehen, dass man eben auch aus solchen Beziehungen gar nicht so leicht wieder rauskommt oder was es mit einem macht, wenn man eben schon schwierige Beziehungen zu den Eltern hatte. Und das, finde ich, machen die aber so toll, dass ich das wirklich als Tipp nochmal sagen möchte. Also nur natürlich, wer sich damit auseinandersetzen möchte, das ist natürlich auch nicht für jeden was. Aber irgendwie ist mir das in letzter Zeit so oft untergekommen, dass mich das einfach voll interessiert hat.
Hört sich spannend an. Also da höre ich auf jeden Fall rein. Das ist ja, voll mein Thema.
So als Podcast-Tipp.
Kinderquatsch.
Sehr schön. Ansonsten würde ich
sagen, haben wir noch den Filmtipp, weil natürlich haben wir diese Folge nicht einfach heute so random rausgeknallt, sondern wenn ihr die Folge hört, dann ist Vaiana, der Live-Action-Film, gerade ins Kino gekommen und ich weiß, dass ich ihn demnächst angucken muss, weil ich ein super süßes kleines Mädchen habe, was da seit gefühlt 3 Monaten drauf wartet.
Oh Gott, die muss so hyped sein.
Jedes Mal, wenn ich mit ihr ins Kino gehe und da kommt der Trailer, Mann, und wenn sie hier nach Hause kommt, ist es jetzt endlich im Kino. Nein, wir müssen leider noch warten.
Ja, deswegen, wir fiebern alle mit. Ich hoffe, ich sehe ihn auch bald. Ich habe da auch Lust, aber ich muss erst mal bei Jana 2 gucken. Das ist nämlich auch noch einer, der bei mir auf der Liste ist. Ich habe jetzt für die Ferien eine Liste gemacht mit Filmen, die ich jetzt verdammte Axt mal gucken will und nicht immer nur YouTube.
Also da müssen wir uns, wenn du Vaiana 2 angeguckt hast, müssen wir uns austauschen. Denn mein Neffe und ich haben 2 Theorien dazu,
ich liebe
die
Theorien.
Nicht zueinander passen. Und ich denke, dass ich richtig bin, aber...
Okay, ich bin gespannt. Ich werde ihn jetzt wirklich versuchen, zeitnah zu gucken. Und dann können wir vielleicht auch live im Podcast unsere Theorien austauschen. Mal schauen.
Okay.
So, bis dahin wünschen wir euch eine wunderschöne Woche mit ganz, ganz, ganz viel Glitzer, mit ganz vielen Prinzessinnen.
Und Prinzen, lasst euch glücklich küssen.
Ich wollte da gerade noch irgendeinen Spruch zu sagen, aber der ist, nee.
Nicht in die giftige Seite vom Apfel beißen, Leute. Das nehmt die auch. Grüne Seite.
Das ist der Plan. Also, macht es gut, ihr Lieben. Ciao, ciao.
Tschüss.